Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Mein Name ist immer noch Mario Lochner, ich bin heute wieder zurück mit meinem kongenialen Kollegen Sinan Krieger. Servus.
Hallo.
Wehe, du erklärst noch einmal, was dieser Locker Room Talk ist.
Die Leute sind sauer.
Ja, sie sind sauer. Aber manche lieben es auch. Ich glaube, die meisten lieben es, oder? Was ist es denn? Oder erst gedacht, weil, denn du musst nicht.
Heute nicht.
Heute nicht. Heute nicht. So Leute, ihr könnt uns, als alle, die gemeckert haben, ihr könnt uns einen riesen Gefallen tun. Lasst uns einen Daumen nach oben da, wenn euch der Talk gefällt. Und wer noch nicht abonniert haben sollte, ist ein ganz schlimmer Bube.
Ja.
Und sollte das unbedingt nachholen. Wir haben einen tollen Talk schon in der Pipeline,
ja,
sozusagen. Der kommt bald, was wirklich ein spannendes Thema. Ich verrate noch nicht, worum es geht. Was ich krass finde, diese Woche ist mir klar, bei zwei Sachen, wie schnell sich der Wind dreht, so, also, oder anders formuliert, wie sich die Welt komplett ändert, wenn man sich mal zwei Sachen anschaut. Wahnsinn. Der FC Liverpool, letztes Jahr noch bombenstark, gut, in der Champions League sind sie ja im Achtelfinale rausgeflogen, knapp gegen Paris, die dann ja auch gewonnen haben, aber da hat er eigentlich letztes Jahr schon gesagt, boah, die sind ja unbesiegbar, Premier League gewonnen und dann haben die diesen Sommer eingekauft, wie blöd, und dann hieß es ja, jetzt sind die ja, also die kann ja keiner mehr schlagen. Dann haben sie ja am Anfang alles gewonnen, nicht
ja,
gut, aber haben alles gewonnen, ja, und jetzt glaube ich 7 oder 8 von 9 Spielen verloren. In der Premier League glaube ich 12. 13. dahinter Everton sogar, hinter Manchester United und Everton, das tut schon richtig weh. Und der Champions League ist auch so mittelmäßig. Ja. Und auch das gleiche gilt für Alphabet, das ist ganz spannend. Vor einem Jahr noch, um Gottes Willen, werden zerschlagen, KI-Thema vor einem halben Jahr noch, oh KI, wer googelt dann noch, oder Alphabet. Und jetzt, seit 2 Wochen, Alphabet killt Nvidia. Alphabet ist der neue Star. Buffett hat das Unternehmen gekauft, das Nvidia, ja, fertig macht. Schon Wahnsinn.
Momentum is a hell of a drug.
Ja, das ist krass. Also
im Guten wie im Schlechten.
Schau, im halben Jahr ist Liverpool wahrscheinlich wieder auf der 1. Und na, das glaube ich nicht. Aber, nein,
aber es zeigt uns so viel, es ist ein cooles Beispiel, es zeigt uns so viel, wie Qualität auf dem Papier und so ist alles schön und gut und es ist wichtig. Aber so, es gibt so viele Dinge von außen und so zwischenmenschliche Dinge, Soft Skills, sonst was, die alle...
Du meinst alles, was du nicht hast.
Alles, was ich nicht habe, was am Ende dann doch zu Erfolg führen kann. Und das ist schon beeindruckend. Momentum ist wirklich, wirklich krass. Und das ist auch der Grund, warum ich jetzt bei uns in den Firmen, das kann man ja sagen, läuft es aktuell sehr gut, würde ich sagen. Wo ich doch dann manchmal abends im Bett liege und nicht Angst bekomme, aber mir denke, was kann ich jetzt machen, damit es nicht bricht? Weil der große Fehler ist es ja in den Phasen, wo es gut läuft, dass man dann nichts macht.
Ja, oder dann zu viel macht. Das ist also ja, dann quasi irgendwie Neues.
Gierig wird dann in den Phasen. Und dann halt Schwächen, die man trotzdem hat, auch wenn es gut läuft. Weil Alphabet hat ja trotzdem Schwächen, obwohl die jetzt gerade gehypt sind. Und Liverpool hat ja trotzdem Stärken und sie hatten, als es gut lief, auch trotzdem Schwächen. Dass man dann diese Schwächen nicht mehr sieht und dann einfach immer weiter macht, dann läuft es nicht mehr durch exogene Faktoren, sonst was. Das Momentum bricht, das kann bei uns ja auch passieren und wird auch passieren, das gehört einfach dazu. Und dass man dann hektisch wird. Und dann ist man an einem Punkt, wo man nicht sein möchte.
Gut, das Problem ist ja auch immer, wenn wir jetzt mal Liverpool nehmen, eigentlich haben ja alle gesagt, gut, also ich weiß noch, ich glaube Jamie Carragher hat das gesagt, dass Ferguson früher mal gesagt hat, nee, Carragher war es nicht, war es Neville, ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall, stärken, wenn du stark bist. Also wenn du stark bist, dann noch stärker werden und nicht einfach so schauen, wie du auch sagst, dann schon überlegen, wo kann ich mich jetzt noch verbessern und nicht sagen, ja gut, wir sind jetzt gut und letztes Jahr lief gut, deswegen machen wir gar nichts. Das ist immer dieser schmale Grat zwischen Verbessern und Aktionismus oder gierig werden und dann irgendwie zig neue Sachen machen und den Fokus verlieren. Da haben ja eigentlich alle gesagt, ja richtig, jetzt läuft's nicht. Und jetzt sagen alle, Mensch, das ist ja hier lauter Fehleinkäufe und so. Und jetzt ist ja die Frage, zieht man dann trotzdem weiter durch?
Ja. Weil
man hat ja anscheinend einen Plan gehabt. Jetzt läuft's halt gerade nicht, aber gut, man muss auch sagen, die haben zig neue Spieler. Ich meine, dass die jetzt nicht von der ersten Minute an alle eingespielt sind, ist auch klar. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, ich finde einen Isak auch viel zu teuer zum Beispiel. Jetzt mal als Beispiel, wo man sich Fußballexpertise vertiefen, aber da kann man jetzt drüber streiten. Aber die haben auf jeden Fall Spieler geholt, die jetzt nicht so schlecht sind, glaube ich. Da kann man sich objektiv drauf einigen. Wie jetzt Etikette und Co. Und jetzt ist ja die Frage, ziehst du durch? Weil wir hatten zum Beispiel, letztes Jahr war ja bei uns ein mittelmäßiges Jahr.
Ja.
Und wir haben dann auch trotzdem gesagt, wir haben auch gewisse Sachen geändert und dann durchgezogen, weil wir wussten, dass wir haben ja einen Plan gehabt und wollten gewisse Dinge anschieben und gesagt, so, wir müssen das jetzt machen. Und das hat sich in diesem Jahr voll ausgezahlt. Und da hätte man jetzt auch sagen können, Mensch, das läuft jetzt irgendwie nicht und hier irgendwie zu wenig Gewinn, zu wenig Umsatz. Und dann hätten wir jede Woche was Neues ausprobieren können. Aber wir haben dann gesagt, so, wir ziehen jetzt durch und sind dann sogar Ende des Jahres in ein größeres Studio, obwohl es da noch nicht rund lief. Aber weil wir gesagt haben, ja, wir wollen ja auch dann doch mehr. Also ich finde, wir haben das im Nachhinein, muss man einfach sagen, ich habe das richtig gemacht. Jetzt ist man natürlich schlauer. Aber das ist ja auch immer so der schmale Grat, dass man
voll
sich verbessert, weiterentwickelt, aber nicht vom Weg abkommt. Weil wir haben ja auch im Team, das ist auch ein Fluch, wenn man Leute hat, die motiviert sind, die gute Ideen haben. Weil wir könnten jede Woche 10.000 Sachen ausprobieren. Ja. Wir könnten hier links, rechts und hier eine Idee und da noch was. Und eigentlich muss man die ganze Zeit eher abmoderieren und sagen, nein, Fokus, das kommt weg. Eigentlich die ganze Zeit kill your darlings. Hier weg, da weg. Fokus.
Ja,
ohne dass man bequem wird, weißt du, und so komplett im eigenen Saft schmort. Das ist ja auch, die Angst habe ich auch immer, dass ich mir denke, eigentlich, ich finde das eigentlich alles gar nicht so toll, was wir machen. Ich weiß, dass es nicht schlecht ist, aber ich denke mir so, ja, es ist eigentlich alles okay. Ich bin eigentlich manchmal verblüfft, da ich mir denke, warum läuft das eigentlich so gut?
Ja, es ist der alte Satz unseres Mentors aus der Schweiz, es gibt viele gute Ideen, aber nicht für uns. Und das ist den Satz, den ich, glaube ich, am häufigsten sage mittlerweile.
Ja.
Ich bin ein Fan davon, einen Plan, also der Plan muss gut sein, der muss durchdacht sein, diesen Plan durchzuziehen, no matter what. Ich bin ein Fan von Sturheit. So, wenn es dann nicht geht, dann bin ich aber auch ein Fan davon, die Verantwortung zu nehmen. Also ich bin stur, ich ziehe den Plan durch, wenn es dann nicht klappt, dann muss ich aber auch mit den Konsequenzen leben. Ich bin da ein Fan von. Mehr als...
Ein echter Jogi Löw.
Er war stur, aber hat die Konsequenzen nicht getragen. Das ist das Schlimmste übrigens. Das ist das Schlimmste. Dann habe ich wirklich, genau das haben wir gemacht im letzten Jahr. So,
ja, ja.
Wir waren,
war ja auch eine Idee dahinter, weißt du, das ist so. Ja nicht einfach, dass wir sagen, wir machen, das war immer irgendwas, weil wir es.
Aber wenn das nicht aufgegangen wäre, dann hätten wir unseren Hut auch nehmen müssen. Zwangsläufig. So, jetzt hat man leicht reden, aber ich kann jedem nur dazu ermutigen, ich sehe das so häufig, auch bei gerade bei größeren Unternehmen, weil je größer ein Unternehmen wird, desto mehr Stakeholder sind ja dabei und desto größer werden die Meetings und je größer, je weiter divergieren auch die Interessenslager. So, und dann hat man ein Meeting und man hat einen Plan und dann kommt der, aber ich will es so. Dann wird ein Kompromiss gefunden, eh schon schlimm. Der Kompromiss wird dann quasi niedergeschrieben und nächste Woche wird dann wieder über den Kompromiss diskutiert. Und wieder und wieder. Und irgendwann ist das so zermürbend, jeder kennt das, der in einem großen Konzern arbeitet, dass man es dann immer weiter aufweicht. Und wenn du es aufweichst, dann wird es immer schlecht. Immer schlecht. Und ja, am Ende geht es darum, Mut haben, eine Nische zu bedienen, Mut haben, diese Nische beizubehalten. Und wenn man das macht und richtig gut in der Nische ist, dann wird man zwangsläufig wachsen. So.
Ja, viele kopieren ja dann einfach irgendwas auch. Das ist ja auch ein Problem, dass man muss ja auch so eine gewisse Eigenständigkeit haben und entwickeln. Das dauert natürlich auch ein bisschen. Das geht natürlich nicht in ein paar Wochen. Was mir diese Woche nochmal klar geworden ist, was eigentlich wirklich so ein Erfolgsrezept ist. Ich bin kein Fan von so Standard-Erfolgsrezepten, aber da haben wir eigentlich gerade drüber gesprochen. Auf der einen Seite musst du dran glauben und du musst auch diese Selbstgerechtigkeit haben und dieses Selbstvertrauen. Du sagst so, ich bin gut, ich bin besser, mir steht mehr zu. Also dieses, dass du erstmal, weil wenn du nicht daran glaubst, dann kannst du eigentlich gleich bleiben lassen. Auf der anderen Seite ist es aber ganz wichtig, diese fast schon Schizophrene dann zu haben, dass du dir eigentlich ständig denkst, boah, irgendwie reicht das nicht. Und irgendwie so dieses eigentlich so fast schon Pendeln zwischen erhöhtem Selbstvertrauen und ich hole mir das, mir steht das zu, ich bin besser. Aber dann auch ständig dieses Imposter-Syndrom fast schon, ohne dass man sich jetzt verrückt macht, dass man sich denkt, naja, ist gut, ist nett, aber komm, weitermachen. Das verbessern, Konkurrenz schläft nicht. Also das ist, glaube ich, man sollte es auch nicht übertreiben, aber das ist, glaube ich, wichtig, weil die meisten scheitern halt entweder auf der einen Seite, dass sie halt ja da sich komplett verlieren oder auf der anderen, dass sie zwar super viel Selbstvertrauen haben, aber halt dann einfach Mist abliefern oder zu wenig und dann sagen, wie in der Schule früher so, ja, ich habe doch 3 Stunden gelernt und jetzt kriege ich hier eine 6, wie kann das denn sein?
Ja, was ist so dieses, um es vielleicht runterzubrechen, ich liebe Leute, die eine große Fresse haben, aber auch viel dahinter haben. Ich mag das. Weil, klar, irgendwann, die es dann wirklich geschafft haben, die nehmen sich dann zurück und alles. Aber gerade wenn man jung ist, ich finde das toll, wenn ich mit Menschen zusammenarbeiten darf, die eine klare Meinung haben, die vorangehen, die selbstbewusst sind. Und wenn sie es dann auch liefern, das ist einfach ganz, ganz toll. Damit kann man viel, viel mehr machen, in meiner Erfahrung, als mit Leuten, die schon von vornherein sich entschuldigen für Dinge, die alle nicht klappen können und dann mittelmäßige Arbeit liefern. Aber wenn man eine große Fresse hat, dann muss man auch liefern können. Sonst ist
ja, falsch. Das ist natürlich die beste Kombination. Andere sind natürlich schlecht, also große Fresse und dann lieferst du nicht. Eigentlich kannst du das auch schnell beenden, weil die Leute werden nie liefern.
Voll,
also das
logisch.
Kannst du, das ist eigentlich nicht gut. Ganz spannend, ich will das jetzt auch nicht vertiefen, aber das Thema Alphabet, Nvidia, Chips, GPUs, TPUs, das ist ja gerade so rauf und runter. Da haben wir uns jetzt sehr intensiv damit beschäftigt. Auch Kollege Engelmann hier, der hat auch ein eigenes Video dazu gemacht, fast schon eine Doktorarbeit dazu geschrieben. Das ist echt spannend, also wenn man sich da mal reingräbt, weil das ist ja auch immer so sehr schön an der Oberfläche, dann wird ja immer über die Sachen diskutiert. So, jetzt kommen ja von Alphabet die TPUs und dann braucht ja keiner mehr die GPUs von Nvidia. Und das ist eigentlich schon lustig, wenn man merkt eigentlich, was da für eine, es ist wirklich eine Wissenschaft. Also ganz primitiv denkt man ja, hier, es gibt ja die alten Chips und die neuen Chips und wenn die neuen Chips kommen, dann braucht man ja die alten nicht mehr. Da fängt es ja schon an. Also das ist ja schon ein absoluter Schmarrn, weil die neuen werden dann quasi, wenn man das mal vereinfacht sagt, für die schwierigeren Aufgaben, für sogenannte Training benutzt. Dann die älteren wandern dann sozusagen eher in die Standardaufgaben. Und dann ist es auch ganz interessant, dann lernen ja diese Systeme auch, das kann sogar sein, dass mit der Zeit ältere Chips effektiver werden, weil die dann eben besser verstehen, wie das Ganze läuft und so weiter und so fort. Auch sehr interessant dann, was die Unternehmen da jetzt machen, die großen Tech-Player, dass die länger abschreiben. Da vermuten ja manche Bilanzbetrug, also dass ich dann sage, okay, eigentlich nutzen wir die Chips oder die Chips werden eigentlich nur 5 Jahre genutzt vielleicht, weil dann die neuen immer neuer, immer schneller kommen. Und dann werden aber die Abschreibungszyklen verlängert auf mittlerweile schon 6 Jahre. Und das ist aber auch interessant, wenn man dann sieht, wie diese alten Nvidia-Chips, dass die alle voll ausgelastet sind oder sehr stark ausgelastet sind, dass die immer noch hohe Margen bringen und so weiter und so fort. Das ist echt spannend, wenn man da mal sich reingräbt. Gerne.
Uneingeschränkte Empfehlung.
Wir verlinken es euch unten. Wir haben 2 Videos dazu, ja, die verlinken wir euch sehr, sehr gerne. Ich will mit dem Spielchen anfangen.
Okay.
Du darfst mir nur nicht in die Karten schauen. Nee, ich hab dir schon davon erzählt, jetzt kannst du dich hier beweisen. Und zwar, du musst jetzt hier Dauerkarten in der Bundesliga.
Oh, bitte.
Günstigste, nicht Stehplatz, Sitzplatz. Und du musst jetzt quasi, ja, was fangen wir an? Von günstig nach teuer. Also du musst quasi die möglichst günstigen durchstreichen.
Also die günstigsten? Ich fange jetzt mit den günstigsten an.
Du fängst, wenn es geht, von günstig nach teuer. Also nicht die teuren durchstreichen, sondern die günstigen.
So. Heidenheim.
Heidenheim, 395 Euro, damit streichst du Platz 8, also eher Mittelfeld.
Ah. Pauli.
Pauli ist teuer. Also 14, 18 ist jetzt sozusagen das teuerste, also 14,
Pauli, aber pass auf, ich muss
456.
Ich muss alle wegstreichen, bis der erste übrig ist.
Ja, du solltest halt möglichst die günstigsten durchstreichen, sonst wir vergeben jetzt hier keine Punkte, aber normalerweise kriegst du halt eigentlich, wenn du könnten jetzt.
Wolfsburg
ist gut, das ist der Platz 2, also das zweitgünstigste, 300 Euro.
Hoffenheim
ist das günstigste, sehr gut.
Na gut, jetzt könnte natürlich Leipzig die Falle sein, aber die brauchen Fans. Komm, mach ich mal Leipzig.
Ja, vierter Platz, also viertgünstigste, 350 Euro.
Der hat noch Probleme, die Stadien voll zu kriegen.
Naja, die Idee ist jetzt zum Teil richtig, aber dann wird's schon, es ist tatsächlich relativ, es ist völlig willkürlich.
Ich glaube, ich weiß, wer die teuer, ich glaube, Dortmund ist die teuerste.
Dortmund ist drittteuerste?
Echt nicht? Ich dachte, die waren, ich hätte mal was dazu gelesen.
Die ersten zwei hätte ich niemals gedacht.
Die ersten zwei.
Ja, bleib mal weiter
okay,
unten.
Okay.
Ich kann dir ja mal Namen vorlesen. Hier. Union, Köln. Bremen, Leverkusen, Mainz.
Bremen kann nicht so teuer sein.
Bremen nicht so teuer? Bremen ist tatsächlich relativ günstig, 360, ja, quasi 5
billig. Kann nicht teuer sein.
Frankfurt, Gladbach, Freiburg.
Ja, Gladbach, glaube ich, ist teuer. Gladbach habe ich irgendwie das Gefühl, die sind teuer. Neuer, nicht?
Ja, nicht billig, aber
ja,
ist Mittelfeld.
Freiburg auch weg.
Billig?
Ja.
Freiburg ist relativ teuer, 4 teuerste, 459.
Okay. Den haben wir noch. Boah, Stuttgart wird teuer sein, glaube ich.
Also Union, Köln, Augsburg, Bayern, Gladbach,
Frankfurt. Ja, Augsburg wird nicht so teuer sein.
Augsburg ist eigentlich genau Mittelfeld.
Ja.
399.
Gut, sag mal, wer der teuerste ist.
Union Berlin.
Echt?
Hätte ich niemals gedacht. Und 2 teuerste, 1. FC Köln.
Wo ist Bayern?
Bayern ist gar nicht so, auch Mittelfeld eigentlich.
Das Köln,
Augsburg und Gladbach, 410.
Dass Köln teuer ist, habe ich mir gedacht.
Also, aber ja, Union hätte ich nicht gedacht.
Nee. So vom, aber du, gut, kleines Stadion.
Und Pauli ist auch relativ teuer, hätte ich auch nicht gedacht.
Ja.
Frankfurt
die
dann.
Sozialisten.
Leverkusen ist relativ günstig. Gut, da hätte man noch drauf kommen können, die brauchen auch im Endeffekt Fans. Aber wobei Leverkusen ja auch, also es ist ja eigentlich ein Traditionsverein, auch wenn er irgendwie lächerlich ist, aber die gibt es ja auch schon tatsächlich.
Ja, ja. Gut, das ist halt auch ein bisschen verfälscht, weil bei Bayern zum Beispiel in so einem großen Stadion gibt es auch dann sehr günstige Kategorien.
Ja, klar.
Und ich glaube, die Sitzplätze bei Union sind dann alle top, weil das so klein ist.
Ja.
Plus der Bedarf, also ich glaube, die Nachfrage ist hoch bei Union. Da eine alten Försterei.
Wie groß ist das? 30.000? Maximal 50, ja, oder?
Dann kann ich mir 35. dann, okay, Nachfrage.
Berlin ist dann auch nicht so klein. Ne?
Klar. Angebot und Nachfrage. Auch kommunistische Vereine sind dem offen gegenüber. Auch bei St. Pauli.
Ich habe noch was, ich verleihe gleich den Löwen der Woche. Ich glaube, das ist dann auch ein Thema, was gut passt. Ich habe mir jetzt mal ein Buch vorgenommen. Und zwar ein positives Buch, auch wo Deutschland ein bisschen positiver wegkommt. 20 Trends für 35. Und mal ein spannendes Beispiel. Da werden auch innovative Unternehmen vorgestellt. Wir haben natürlich auch noch welche. Zum Beispiel hier ein Roboter am Niederrhein. Das ist so ein DaVinci, heißt das. Also das ist AI-Land, ist das Unternehmen, das den herstellt. Das ist quasi so ein Robotersystem und der kann dann autonom hier, der hat so Greifarme, der pflückt quasi, der kann aber auch selber so einsetzen und so. Das ist so auf so eine 8 Meter lange Traverse gebaut, also hier Krefelder Startup AI-Land.
Oh, cool.
Also gibt spannende Sachen. Es ist vielleicht auch mal gut, sich mit Positiven zu beschäftigen. Vor kurzem habe ich ja mit Andreas Beck gesprochen. Der hat ja einen, wie soll man das sagen, ja, so einen Innovationsansatz, dass man quasi auf Unternehmen setzt, die, wenn man die Patentdatenbanken durchforstet, dass die mit besonders vielen Patenten und die halt besonders viel umsetzen, da stärker gewichtet sind. Das ist auch jetzt in diesem Jahr ganz gut gelaufen. Und da ist tatsächlich viel Deutschland drin. Also da sieht man, dass es auch in Deutschland immer noch, Gott sei Dank, viele gute Unternehmen gibt, gerade die kleineren. Also das macht mich aber fast noch nervöser, weil ich mir irgendwie bei jedem Unternehmen denke, hoffentlich bleibt das hier.
Dazu ganz, das ist jetzt keine Kritik an Andreas Beck, Gott bewahre. Ich bin auch nicht so tief drin. Ich weiß, dass er das gemacht hat, wir hatten noch kurz mit ihm drüber gesprochen. Ich weiß auch nicht, wie seine Methodik ist, da sollten wir mal mit ihm drüber sprechen. Ich weiß nicht, ob die Quantität an Patenten, die eine Firma hat, darüber.
Nee, also das muss schon quasi auch, also ich weiß nicht, wie man das messen kann, aber es fließt quasi schon auch die Qualität dann ein oder soll einfließen. Da bin ich auch, also wie man von der Quantität auf die Umsetzung kommt.
Das ist für mich eine Sollbruchstelle.
Da habe ich auch Bauchschmerzen. Das ist auch so, wo ich mir denke, wie kann man das so gut messen?
Ich glaube, du kannst die Qualität eines Patentes auch in sau vielen Dimensionen messen. Nicht nur am Umsatz, das dadurch generiert wird, sondern auch an Umsatz, was dann die Konkurrenz nicht macht. Weißt du, das sind, ich finde das sehr schwer. Und ich weiß, also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass auch die Patentkultur in Ländern komplett anders ist.
Ja.
Ich kann mir zum Beispiel vorstellen.
Auch die Qualität der Patente. So. In China zum Beispiel ist es ganz anders als es in Deutschland zum Beispiel.
Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, ich weiß es jetzt nicht, dass die Amerikaner deutlich liberaler sind, was Patente angeht, als jetzt zum Beispiel die, also den klassischen Deutschen würde ich mir schon vorstellen, der patentiert alles. Der, weißt du, der ist für alles versichert und hat auch für überall Patente. Und dass es vielleicht in anderen Ländern nicht so sind. Es gibt ja auch, das ist ja fast schon eine philosophische Diskussion. Ich meine, Elon Musk ist da, glaube ich, Vorreiter drin, der so eher die These vertritt, dass Patente auch Innovation killen, weil es halt den Wettbewerb killt. Gut, ich bin da hin und her gerissen. Gerade bei den E-Batterien war das ja ein Riesenthema. Da haben sich die deutschen Autobauer ja auch blamiert, muss man sagen, gegenüber den Chinesen. Aber gut, ich finde es einen spannenden Ansatz, aber da würde ich gerne nochmal mit Andreas drüber reden. Gar nicht jetzt so kritisch und so, ne?
Nee, aber einfach. Mich würde auch diese Stelle interessieren, quasi wirklich mal in die Tiefe, wie kommt man von der Patentzahl auf die Qualität der Patente? Denn man muss ja auch eins beachten. Gerade wenn sowas jetzt mehr in den Fokus rückt, ganz interessant, ich habe da auch mit dem Mann da, der das alles auswertet, Lukas von Reus heißt er, gesprochen, und der meinte, man muss aufpassen, gerade Unternehmen, die behaupten, sie wären sehr innovativ, das ist ja auch so, das ist so ein bisschen wie beim Greenwashing dann, also Unternehmen, die es quasi nötig haben, dass sie ständig sagen, wir sind so innovativ, da sollte man schon mal hellhörig werden. Und jetzt denke ich mir auch, was ja auch gefährlich ist, dass Unternehmen dann das nicht nur sagen, sondern, ich weiß nicht, ob das irgendwie möglich ist, dass man dann sagt, okay, wir melden jetzt einfach besonders viele Patente an, weil dann können wir sagen, hier, wir haben die meisten Patente und das reicht ja schon als Marketingzwecken. Oder was ja auch ein Problem ist, zum Beispiel in China, da gibt es ja auch dann gewisse Vorgaben, da heißt dann so, wir brauchen jetzt hier, wir knallen jetzt so und so viel Geld rein und die Partei sagt, wir brauchen jetzt in den nächsten 5 Jahren 10.000 Patente bei, was weiß ich was, hier Robotik. Und dann ist das natürlich auch das Problem, dann schreibt natürlich die Presse drüber, dann heißt es, oh, hier in China gibt es die meisten Robotikpatente, das heißt, die sind da am besten. So einfach ist es natürlich nicht. Also das kann natürlich auch in gewisser Weise sogar missbraucht werden.
Voll.
Also das ist ja auch so ein, das könnte so ein ultimatives Marketing-Tool dann werden. Wie früher war es eben so, wir haben jetzt die, oder früher, vor ein paar Jahren war es so, wir haben die ESG oder Umweltstrategie. Wenn man jetzt merkt, dass das zieht dann auf einmal hat jeder, hat die meisten Patente.
Ja.
Da muss man aufpassen.
Hast du mal versucht, ein Patent anzumelden?
Nee. Für was?
Für
den Lockerroom-Talk.
Ach, für meine Frisur. Nicht patentierbar. Nein, persönliche Anekdote, das ist wirklich, mein Vater ist CNC-Techniker, schon eigentlich sein gesamtes Berufsleben. Und der hatte...
Was heißt CNC?
Ich weiß gar nicht, was das heißt.
Aber was ist das genau? Vielleicht für ein paar Leute, die jetzt nicht wissen, was das ist.
Gut, der arbeitet in der Firma und macht halt so Metallteile.
Ja, okay.
In hoch Präzision. Ich will jetzt die Branche nicht sagen. Er hatte eine Idee, dann wird man auch auf die Branche kommen, sehr schlau Sinan, für ein innovatives Fenster.
Mhm.
Mehr sage ich jetzt nicht. Und der hatte dann auch so kleine Modelle gebaut, wie das dann auch funktioniert. Und das war echt cool. Also ich war damals, wie alt war ich? Anfang 20? So vor 10 Jahren.
Aber was war so innovativ an einem Fenster, kann man das verraten? Oder ist das geheim? Nee, musst du nicht sagen. Nur.
Ja, ich will es nicht sagen. Aber wirklich, also ich sag das jetzt nicht, weil das mein Vater ist, geiles Fenster. Wirklich geil. Und es gibt, glaube ich, Fenster, die Funktion haben, aber bei weitem nicht so einfach, wie du das machen kannst. Und
besonders leicht einzuschlagen.
Nein. Und er hat dann versucht, und wir hatten halt gar keinen Plan von nichts, und wir haben dann versucht, ein Patent darauf einzureichen. Und
wahrscheinlich ziemlich schwierig.
Mach das mal als Privatperson, die gar nicht so in dem, ich sag jetzt nicht, die so bewandert ist in solchen Themen. Weißt
du? Kostet ja sicherlich auch ein bisschen was.
Kosten. Ne? Dann geht's um den internationalen Schutz. Das ist ja das Ding, weil wenn du sowas machst in der Branche, so Fenster und so, dann China etc., ne, du musst es ja so machen. Und das war so ein Wirrwarr und so komplex für jemanden, der dann auch noch Vollzeit arbeitet und so. Ja, er hat es dann irgendwann aufgegeben. Aber dieses Modell ist immer noch bei uns im Keller. Und ich habe ihm gesagt, irgendwann, wenn ich die Möglichkeit habe, dann möchte ich das mit ihm machen. So, aber
dann machen wir am Ende ein Milliardengeschäft.
Na, es ist.
Also ein Fenster ist ja auch, wenn das, da ist die Zielgruppe groß. Also wenn das gefragt ist, dann...
Ich finde es nach wie vor, es ist jedes Mal, wenn ich bei ihm bin, holen wir das raus und ich sage jedes Mal...
Gemeinsam im Keller und weint. Von
Nein, ich wirklich, jedes Mal ist es so, boah, da müsste man was machen. Aber ist super schwer als Privatperson.
Aber spannend.
Ja.
Das hast du mir, glaube ich, noch nie erzählt.
Nee, nein, nein.
Jetzt kommt hier der Borolak-Löwe.
Ja, erzähl.
Der Löwe der Woche geht für mich an den Arbeitgeberverband.
Ja.
Der uns. Eigentlich hätten wir heute sehr viele Löwen gebraucht. Die meisten haben es wahrscheinlich mitbekommen. Unsere Arbeitsministerin Bärbel Baas hatte einen grandiosen Auftritt und zwar auf dem Arbeitgebertag und sie wurde ausgelacht. Also erst gab es rauen Kopfschütteln, war auch sehr schön. Man hat dann während der Rede gesehen im Publikum, wie der ein oder andere Herr war dann zu sehen, der den Kopf geschüttelt hat. Und was hat sie gesagt? Es ging um die Haltelinie, um die Rentenreform. Die soll ja stabil gehalten werden. Die Haltelinie, das kostet Geld. Aber das wird ja nicht aus Beiträgen, werde nicht aus Beiträgen finanziert, sondern aus Steuermitteln. Und dann haben alle gelacht. Jetzt gibt's ja zwei Lager. Die einen sagen, Mensch, was für eine Blamage. Die anderen habe ich auch sehr oft jetzt gelesen, finde ich auch lustig, dass dann Journalisten geschrieben haben, ja, das ist ja richtig, was sie gesagt hat. Ja, faktisch richtig ist das natürlich schon. Das ist ja keine Lüge oder keine Falschaussage. Es ist halt nur, das Witzige ist ja daran, wie sie es verkauft hat, so nach dem Motto, ja, das ist ja ganz toll. Und es hat so ein bisschen an Habeck, stimmt schon,
ja.
Erinnert. Nach dem Motto, es zahlt ja nicht der Bürger, es zahlt ja der Staat oder sind gar nicht pleite, produzieren nur nicht mehr. Es hatte schon so diesen Vibe und eigentlich ist es gar nicht zum Lachen. Aber ich fand es irgendwie die richtige Reaktion, weil was soll man auch sonst noch machen?
Also ich finde, das ist keine richtige Aussage. Also wir müssen ganz präzise sein. Sie hat gesagt, wir finanzieren die Haltelinie aus Steuermitteln. Sie belasten damit die Beitragszahler nicht.
Ja, gut, okay, jetzt kann man sich drüber streiten. Also, wenn man, der Beitragszahler zahlt ja auch im Zweifel Steuern. Vielleicht nicht jeder. Gut,
Come on.
Aber ja, natürlich. Sag mal, die Aussage ist jetzt nicht komplett falsch, aber wie sie es gemeint hat, ist es natürlich einfach nur peinlich.
So, es zeigt, dieser Satz, ich komme gleich zu einem anderen Satz, den ich viel, viel schlimmer finde. Dieser Satz zeigt ihre Dummheit. So, ich möchte ihr...
Oder ihre Unverschämtheit. Ich frage mich immer, ist sie bescheuert oder denkt sie, dass die anderen bescheuert sind?
Die Unverschämtheit kommt in einem anderen Satz. Bei diesem Satz möchte ich ihr die Dummheit zugutehalten. Das ist traurig, dass sie dann Arbeitsministerin ist, aber im Zweifel für die Angeklagte in diesem Fall. Und ich möchte auch zur Reaktion aus dem Publikum sagen, ich finde das richtig und wichtig. Und wir sollten
deswegen gab es auch den Löwen der Woche.
Wir sollten uns ein Beispiel daran nehmen.
Sie hat auch noch gesagt, Lust, das ist nicht zum Lachen.
Genau.
Das fand ich eigentlich am besten.
Böse.
Ich glaube, die wusste gar nicht, warum gelacht wird. Ich glaube, da hat man eher gemerkt, dass sie nicht verstanden hat, was da eigentlich gerade passiert.
Wir müssen darum, wir als mündige Bürger müssen übergehen, glaube ich, die Entscheidungsträger auszulachen. Warum? Wenn wir wütend sind, wie viele sind, wütend, dann gestehen wir uns ja quasi ein, dass wir A, in gewisser Weise machtlos sind und dass der andere so über uns steht. Wir degradieren uns ja quasi selber. Die da oben, wir sind so. Wenn wir sie auslachen, dann degradieren wir den anderen. Und genau das sollten wir tun. Das war so schön zu sehen.
Ja, du hast recht, aber eigentlich degradiere ich mich auch schon wieder selber, weil ich akzeptiere in gewisser Weise, dass jemand, der irgendwie nicht der Richtige ist,
aber schau mal, wenn dich jemand quasi beleidigt,
über mich entscheidet, also das ist, nee, du hast recht, also ich wüsste jetzt keine passende Reaktion, ich finde es nur generell bedenklich, ob ich jetzt wütend bin, ob ich Kopfschüttle oder lache, ich finde jede Reaktion bedenklich, dass wir halt einfach sagen, okay, wir werden von Idioten regiert und ist halt so. Das kann ja auch kein Dauerzustand sein.
Aber ich finde das Lachen, das hat sowas Erhabenes, das finde ich schon deutlich besser als Wut.
Ja, das stimmt.
Und wir sollten unsere Politiker, die Entscheidungsträger, mehr auslachen. Ich finde einen zweiten Satz aber viel schlimmer, über den wird kaum geredet. Den hat sie ein paar Minuten später gesagt. Der ging dann so. Also erst wurde sie ausgelacht und dann sagt sie folgenden Satz und den finde ich wirklich schlimm. Aber im Gegensatz zu Ihnen habe ich auch immer die andere Seite im Blick. Boah. Das ist ein Satz, das zeigt ihre Unverschämtheit. Das zeigt ihre Ideologie. Das andere, ihre Idiotie, das zeigt ihre Ideologie. Diese Dame denkt, und das ist ja so ganz, ganz klassischer linker Klassenkampfdenken, der böse, böse Arbeitgeber beutet den armen, armen Arbeitnehmer aus. Und ich glaube, jeder Unternehmer im Mittelstand, jeder auch bei kleinen Unternehmen wie bei uns jetzt, klar, je kleiner das Team, desto enger ist auch die Bindung, ist vollkommen normal.
Ja, klar.
Muss diesen Satz aufs Schärfste zurückweisen. Wir beide wissen es, wie es ist, wenn du ein Team hast, und das sagt man nicht nur so, die Probleme deiner Angestellten sind auch deine Probleme.
Natürlich.
So.
Und wir können ja auch mal sagen, was wir zwei unverschämten, bösartigen Raubtierkapitalisten gemacht haben vor kurzem. Wir haben unseren Mitarbeitern ungefragt eine Gehaltserhöhung gegeben. Die mussten nicht mal danach fragen.
Ja.
So
böse
sind wir.
Nein, und es ist...
Deswegen ist sowas ja doppelt und dreifach ärgerlich.
Und es zeigt, dass diese Frau scheinbar nie wirklich wertschöpfend gearbeitet hat. Vielleicht hat sie das, aber gar keinen Einblick hat, wie das im deutschen Mittelstand aussieht. Und gerade wenn wir jetzt in die Nachrichten schauen und wir sehen es in den letzten Wochen, jeder entlässt im großen Stil irgendwelche... Also ein Teil der Belegschaft, das ist ja wirklich dramatisch, was in der deutschen Industrie gerade passiert. Und gerade in so einer Zeit, das dem den Arbeitgebern so vorzuhalten, aber im Gegensatz zu ihnen habe ich immer auch noch die andere Seite im Blick. Es ist eine Unverschämtheit und eine Verblendung, dass ich wirklich sage, das dürfen wir uns nicht gefallen lassen.
Ja, es ist ja auch, also ich sehe ja ständig auf Social Media alles, was dann so, so der typische vielleicht SPD-Wähler oder Linkspartei-Wähler oder Grünen-Wähler ist. Es ist ja immer wieder schön nach dem Motto, es ist doch ganz einfach. Wir nehmen einfach den Reichen das Geld weg und dann fließt das in Krankenhäuser, Schulen und Co. Das ist, also ich werde noch wahnsinnig, weil wir sehen ja jetzt Geld ist genug da, jeder zweite Euro wird zweckentfremdet und sie verstehen es einfach nicht. Wir können jetzt auch 1 Billion nehmen und da drauf schmeißen. Erstens, wie gesagt, wir haben Limitierungen wie Arbeitskräfte, wie Bürokratie, wie Umsetzungen. Du kannst jetzt nicht 50.000 Schulen und Brücken einfach über Nacht bauen. Und wenn du es auf eine ineffiziente, auf einen ineffizienten Staat drauf wirfst, also erst musst du etwas effizient machen, dann brauchst du das Geld schon im Zweifel gar nicht mehr. Aber vorher das Geld drauf zu werfen, ist halt einfach schwachsinnig. Das ist genauso, wenn ein Unternehmen hinten und vorne nicht funktioniert, wenn du schlechte Mitarbeiter hast, schlechte Strukturen hast, ein Produkt, das sich nicht verkauft, dann kannst du auch viel Geld drauf werfen. Ja. Das wird nicht funktionieren. Ja. Funktioniert halt einfach nicht.
Ja. Und es ist wirklich da auch jetzt nochmal aus unserer Praxis, es ist frustrierend, wenn du dann über Gehaltserhöhungen sprichst, gemeinsam mit deinem Team und du dann halt so Brutto-Netto-Rechner anschmeißt und dann siehst, was dann von der Gehaltserhöhung dann beim Team übrig bleibt und du dann denkst so, nee, das kann es irgendwie auch nicht sein. Aber für dich als Arbeitgeber ist es halt ein Riesenbetrag.
Ja, yeah,
und klar. Also, sorry, geht nicht. Kann man nicht bringen.
Ja, es ist schon bedenklich. Also bei dem Rentenpaket, jetzt haben wir gar nicht über das Thema an sich gesprochen, also nur über die Dummdreistigkeit. Also da laufen ja gerade alle Sturm. Also ich finde ja beides amüsant. Also Friedrich Merz weiß ja eigentlich noch gar nicht, dass diese Koalition am Ende ist, weil wenn das Rentenpaket durchgeht, ist es, glaube ich, das Todesurteil. Weil das Schöne ist, dass das jetzt so viel Aufmerksamkeit bekommt und dass auch die Jungen ja schon in der Union den Kaffee aufhaben. Alle anderen, glaube ich, sowieso. Also wenn es durchgeht, glaube ich, da werden einige richtig bedient sein. Hier Wissenschaftler, die ganzen Ökonomen, da haben jetzt auch nochmal welche unterschrieben, dass sie das nicht wollen, dass sie das einfach für Murks halten, dass wir ordentliche Reformen brauchen. Da ist wirklich alles dabei, was so Rang und Namen hat. Lars Feld, Veronika Grimm, Clemens Fuß, Justus Haukapp, Johanna Heim, Michael Hüter, Hanno Kube, Bernd Raffelhüschen, Bert Rürup, Monika Schnitzer, Moritz Schularik, Silke Übelmesser, Martin Werding, Volker Wieland. Also da sind wirklich sehr, sehr viele Namen dabei. Also man regiert ja gegen die Realität, gegen die Mathematik, gegen die Vernunft, gegen die Fakten, gegen die Jungen natürlich auch. Und was ich auch interessant finde, es wird ja immer Jung gegen Alt ausgespielt, aber der Witz ist ja, das hat die Grimm auch, finde ich, Frau Grimm gut auf den Punkt gebracht, sie hat gesagt, es heißt ja immer, ja, das ist dann gegen die Jungen. Aber sie hat gesagt, es ist ja auch gegen die Alten, weil wenn die Rente quasi nicht sicher ist oder nicht reformiert wird, dann ist sie ja für die Alten auch nicht sicher in dem Sinn. Und das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt, weil es heißt immer so, ja, entweder entscheiden wir für Alt oder für Jung. Wir entscheiden ja für beide, weil wenn es einfach scheiße aufgestellt ist, dann ist es halt einfach eine riesige Katastrophe. Und dann habe ich ja folgendes Problem, aber das versteht ja anscheinend keiner, wenn die Jungen dann einfach, die ja eh schon immer weniger werden, immer mehr zahlen sollen, dann werden immer mehr gehen, weil irgendwann, wo bist du dann? Irgendwann bei einer Belastung von 60-70% vom Brutto, da wird es ja irgendwann, also ich weiß nicht, wo das hinführen soll. Und du bist ja auch für Leute aus dem Ausland, wer sagt denn dann, okay, in Deutschland, der Zug fährt nicht, Wetter ist scheiße, Leute sind unfreundlich und mir bleibt vom Brutto 30%. Das ist aber, klingt nach einer sehr guten Idee. Also da wird es dann halt schon irgendwann schwierig. Also
ich meine, wir hatten das Thema letzte Woche und auch, obwohl es jetzt sich die Diskussion nochmal verschärft hat, ich bleibe bei meiner These, dass wir durchgehen. Die werden das durchziehen.
Ja.
Die Jungen.
Aber eigentlich ist es auch gut. Also das meinte ich, es wird beides eine Katastrophe sein. Wenn es durchgeht, wird es nicht gut sein. Und wenn es nicht durchgeht, wird es natürlich auch nicht gut sein für die Koalition.
Sie werden es durchbringen. Die Junge Union wird mit ein paar Zuckerl ruhig gestellt.
Von Bärbel.
Ja. Dann wird da irgendwie drinstehen, ja, 2031 reden wir dann aber. Bis 2029, die werden das durchziehen, weil Merz derart machtbesessen ist, dass er die Koalition durchziehen wird. Ich bin mir relativ sicher. 2029 werden wir wieder alles vergessen haben, werden es wahrscheinlich, werden nochmal irgendeine GroKo haben und dann irgendwann wird es halt richtig knallen.
Also es ist ja schon interessant, dass jetzt der Verband der Familienunternehmer ja mit der AfD sprechen will. Das ist ja gerade auch eine mega Diskussion. Manche haben sich ja dann davon abgewendet. Ja, man sieht ja jetzt schon, dass das Ganze so einen Druck erzeugt, diese Unzufriedenheit, dass man halt schon dann auch verzweifelt ist wahrscheinlich und sagt, okay, wir müssen jetzt mit denen sprechen und so nach dem Motto, wir müssen die irgendwie koalitionsfähig kriegen oder zumindest irgendwie so ein bisschen, es heißt ja immer so, ja, einfach, lass dich einfach mal mitregieren. Ich glaube, darum geht's nicht. Ich glaube, es geht darum, klar zu machen, macht euch mal frei von irgendwie Schwachsinn und irgendwelchen ganz wilden Leuten. weil eigentlich bräuchte man ja eine wirtschaftsfreundliche Partei. Also dringender denn je. Ja. Und bei der AfD hast du einfach diesen ganzen Schwachsinn mit dabei, dann irgendwie Chrupallas wilde Ausfälle da. Und also das ist ja teilweise, was er da vor kurzem bei Lanz war, glaube ich, oder was er da erzählt hat, wo man sich denkt, mein Gott, also eigentlich, warum muss man diesen ganzen Schwachsinn da mitkaufen? Und gut, die FDP ist sowieso tot. Also das ist halt echt ein Riesenproblem. Die FDP ist klinisch tot, die AfD, da kriegst du sicherlich teilweise gute Ansätze mit, aber sehr viel, was du halt einfach nicht brauchen kannst oder überhaupt nicht willst. Und das aber, ist halt im Endeffekt eine Katastrophe.
Aber schau mal, ich als Nichtwähler darf das jetzt sagen, du kaufst bei jeder Partei Scheiße mit.
Ja, natürlich.
So, und durch diese Brandmauer hat man sich jetzt einfach selber in eine Situation gebracht, dass egal, was ich links von dieser Brandmauer wähle, ich immer dasselbe bekomme, weil durch diese Koalition das so sein muss, geht nicht anders. Und ich eine wirtschaftsfreundliche Politik, laut Versprechung, ich habe da eine andere Meinung zu, ja nur rechts der Brandmauer noch kriegen kann. Weil links, ja. weil links dieser Brandmauer wird es niemals eine wirtschaftsliberale Politik geben können
aufgrund der Mehrheitsverhältnisse. Nee, das meine ich ja. Ich glaube, das ist ja auch gerade so. Man sieht es ja, deswegen sind die Familienunternehmer da, glaube ich, auch bestrebt, weil man halt sagt, okay, bislang, wo hat es uns hingebracht? Das hat die AfD immer stärker gemacht. Also das, so wie wir bisher verfahren sind, hat es nichts gebracht. Es wird wahrscheinlich auch weiter in diese Richtung gehen. Und dann bist du irgendwann auch spieltheoretisch an dem Punkt. Ja. GroKo ist ja noch eine Luxusposition. Also beim nächsten Mal werden es ja sehr wahrscheinlich dann 3, vielleicht werden es am Ende sogar noch 4.
Nur linke Parteien.
Ja, und also stell dir mal vor, es müsste noch die Linkspartei dazu. Ja. Dann ist ja die CDU wirklich... Dann ist die CDU als nächstes klinisch tot. Ja. Dann sind die vielleicht bei 15% noch. Und dann muss man sich jetzt fragen, okay, in was für einen Strudel kommen wir dann rein? Und das finde ich schon jetzt mal aus rationaler Sicht, dass man sagt, okay, wir müssen jetzt mal irgendwie schauen, dass wir eine Normalisierung reinkriegen. Ja, ich glaube schon, dass das die richtige Richtung ist, weil immer mehr diese Polarisierung und irgendwann bist du an einem Punkt, wo es dann so aufgeheizt sein wird und so knallen wird, dann muss man wahrscheinlich wirklich auswandern. Egal in welche Richtung es dann knallt, ob dann irgendwelche linksradikalen Schwachköpfe oder rechtsradikalen Schwachköpfe da, also da wird einem ja bei beiden Angst. Also man muss halt mal irgendwie schauen, dass man jetzt mal das Verbindende, dass man irgendwie versucht, die normalen Leute da an die Regierung zu kriegen. Und die GroKo, man sieht halt, es funktioniert halt nicht. Weil du bräuchtest halt jetzt wirklich mal eine Richtungsentscheidung und du siehst halt da... Die wollen ja selber nicht, das merkt ja auch jeder.
Dieses System ist so, wie wir es jetzt gerade haben, denke ich, am Ende. Und wir haben, der Satz muss auch noch gesagt sein, weil das war letzte Woche auch Thema, zum Ludwig-Erhard-Gipfel, da ist ja auch noch viel passiert. Wir haben mittlerweile auch einen Kanzler, der einfach schamlos lügt. Also er hat ja jetzt in einem ARD-Interview, war es glaube ich, ARD oder ZDF, gesagt, dass sich alle Vorwürfe als falsch erwiesen haben. Und das stimmt einfach nicht. Also das ist wirklich so, das ist das billigste Framing, was es so gibt. Einfach sagen, es war eine Lüge, ohne auch im Entferntesten dafür Belege zu liefern. Einfach sagen, es war alles gelogen. Und davon scheint so, war nichts gelogen, aber es wird einfach so behauptet.
Ja, lernt dann auch von anderen wie Trump und Co. So. Ich meine, so lebt sich ja auch am leichtesten. Ich meine, einfach sagen, ach komm, das war ja auch stark hier, Trump und Mamdani dann, vorher ging's. Das ist als Politiker wirklich einfach das Beste. Du stellst dich hin, sagst einfach, oh, stimmt so nicht, oder lächelst es weg. Das war ja köstlich, ja. Da die zwei stehen da, haben sich davor aufs ordinärste, übelste beleidigt und dann scherzen sie da und so, ach ja. Komm, sagt, dass ich ein Faschist bin, ist dann okay. Ja, ich meine, du kommst damit halt auch durch. So einfach.
Aber ich finde, casual. Also das, was Trump und Mamdani da gemacht haben, das fand ich ja cool.
Ja, aber das meine ich, im Endeffekt, es ist einfach egal. Einfach drüber hinwegsehen. Das macht Merz mal. Ja auch einfach, ach komm, das stimmt halt einfach nicht.
Richtig, richtig. Aber da siehst du ja dran, in was für einem erbärmlichen Zustand unsere Medienlandschaft ist.
Ja, natürlich.
Weil du hast ein Interview mit dem Bundeskanzler. Er behauptet das. Einfach so. Er lügt. Und du bist nicht in der Lage, da mal nachzufragen. Das ist wirklich, dann muss ich kein journalistisches Interview machen oder es als das verkaufen, dann kann ich eine PK machen. Ohne Fragen.
Ja, das ist ja
auch. Das ist dann schon wirklich hart. Und da... ist auch mein Thema, was ich mitgebracht habe, nämlich das ging diese Woche durch Twitter. eine sehr, sehr spannende Studie, die jetzt über lange Zeit im Geheimen aufbereitet wurde, nämlich von Libernet. Das ist eine Initiative gegen Zensur, global. Der Chef ist, glaube ich, Australier. Das ist ein internationales Netzwerk. Und das ist auch das Netzwerk, das hinter den Twitter-Files steht. Das ist keine Bumsbude. Also das ist, und das muss man sagen, das ist eine Initiative, die eigentlich von der werteorientierten westlichen Gesellschaft gefeiert wurde. So, weil das einfach echte investigative Journalisten sind, Rechercheure sind, die wirklich tief gehen und die Skandale aufdecken und die sich für eine freie, liberale Gesellschaft einsetzen.
Ja, ist ja wichtiger denn je. War schon immer wichtig, aber. So.
Und die haben jetzt eine Studie rausgebracht, über Deutschland und über das Zensurnetzwerk. Und wir können mal das Schaubild einblenden. Grundsätzlich haben die Folgendes festgestellt. Ich werde auch die Links euch allen geben. Da ist eine Riesenstudie dabei, dieses Bild. Es ist eine interaktive Datenbank, wer alles gefördert wird und welche Organisation. Ist super krass. Sie kommen zu dem zum Ergebnis, mal die Kernbotschaften, für alle, die keine Zeit haben, sich das alles durchzulesen, dass Deutschland die Zensurhochburg Deutschlands ist.
Und Deutschlands? Europas oder der Welt?
Europas. Und dass es über 300 Organisationen gibt, die an der Einschränkung von Online-Meinungsäußerung beteiligt sind. Über 300. Und die werden mit über 425 Fördermitteln gefördert. Wir reden von 100 Millionen. Die Autoren sprechen von einem Zensurnetzwerk, in dem Staat, NGOs, Stiftungen, Think Tanks und Big Tech eng miteinander verflochten sind. Zu den Big Techs komme ich gleich, das ist fast schon lustig. Und rechtlich basiert dann vieles auf dem Netzdurchsetzungsgesetz. So. Strafrecht, DSA und dem Konzept Desinformation gleich hybride Bedrohung. Und die Studie argumentiert, dass Kritik an Regierungspolitik, insbesondere Ukraine, Gaza, Migration, Corona und Gender, regelmäßig als Hass, Desinformation oder Antisemitismus gerahmt wird, um Löschung, Strafverfahren und soziale Äußerung zu legitimieren. Und dazu gibt es dann dreistellige Millionenbeträge, öffentliche Gelder in Demokratie, Medienkompetenz und Anti-Hass-Programme. Eigentlich alles, was man schon irgendwo so weiß.
Ja, das weiß man ja.
Ja.
Man weiß, kennt halt nur die ganze Maschinerie da nicht so wirklich.
Ich finde es aber echt mal gut und spannend, dass eine internationale, renommierte Initiative mal auf Deutschland blickt und mal uns den Spiegel vorhält. Und es ist sehr, sehr entlarvend, dass die Leute, die bei den Twitter-Files gejubelt haben und so, jetzt gar nichts sagen und plötzlich ganz leise sind. Die Studie geht auch darauf ein, dass The European hat eine Umfrage gemacht in Deutschland und mittlerweile sagen 84% der Deutschen, dass sie sich nicht mehr frei äußern können.
84%?
Ja, 84%.
Kurz waren dann noch so 60, ja, oder?
Also ganz konkret.
Gut, das ist eine andere Umfrage vielleicht, aber 84 ist heftig.
Zitiert wird eine Umfrage, nach der 84% der Deutschen angeben, aus Angst vor Konsequenzen ihre Meinung nicht geäußert zu haben. 54% berichten von konkreten Erfahrungen eingeschränkter Meinungsfreiheit. Es gibt dann Beispielsfälle, die dann auch hier genannt werden, Schwachkopf-Meme oder die 16-jährige Schülerin mit dem TikTok-Schlumpf. Ich hatte das vergessen.
Ja,
da hat eine Schülerin ein AfD-Schlumpf-Meme gepostet und dann wurde sie im Unterricht von der Polizei rausgenommen und verhört.
Ja.
Hier, um es auch in Zahlen, also die zentrale Meldestelle ZMI im BKA von Juni 21 bis Februar 24. Also in 3 Jahren ging etwa 20.900 Meldungen ein. 83% wurden als strafbar eingestuft, 75% an Landesbehörden zur Strafverfolgung weitergeleitet. Das BKA rechnet perspektivisch mit bis zu 150.000 neuen Strafverfahren pro Jahr, nur wegen Online-Äußerungen. Wir hatten das Thema, wie überlastet die Gerichte sind. Ihr könnt euch freuen, da kommt noch deutlich, deutlich, deutlich mehr. Spannend in dem Zusammenhang, ihr seht das bei dem Netzwerk, ist auch die Rolle von Big Tech.
Mhm.
Und das wusste ich zum Beispiel nicht, dass die auch tief verflochten sind in Deutschland. Also Meta zum Beispiel ist dabei bei der Online Civil Courage Initiative in Berlin, ab 2016 ist das gestartet.
Meta zensiert ja auch heftig.
Gibt Gelder an die Amadeo Antonio Stiftung, die man kennt, und auch an weitere. Google News finanziert Korrektiv. DPA Faktencheck und European Media and Information Fund, Millionenbeiträge für Covid-Faktencheck-Projekte, TikTok, Kooperation mit AFP und DPA, Finanzierung von Medienkompetenzprogrammen und Workshops der Amadeo-Antonio-Stiftung auch da, explizit mit Blick auf Wahlen und Microsoft, Integration von NewsGuard als Vertrauensfilter in Produkte, Kooperation mit NGOs und Veranstaltungen zum Thema Demokratie in Gefahr. Es ist wirklich, wirklich beeindruckend, was dort herausgefunden wurde. Hier vielleicht noch zu so ein paar kritischen Themen. Gaza-Israel, die Studienbetreiber sagen hier sehr weit gefasste Antisemitismus-Definitionen, automatische Filterung von Begriffen wie Völkermord und Palästina in ZDF-Kommentaren, rechtliche und soziale Risiken für Israel-kritische Positionen, Ukraine-Krieg, egal. Liest euch mal vor, es ist erschreckend und beängstigend, was dort passiert.
Ja, das ist halt auch ein sehr komplexes Thema. Also da sind wir wieder am Anfang. Die Frage ist halt wirklich, ob es so leicht möglich sein sollte, halt unter Fake-Accounts und vielleicht sogar, wenn ich eine Maschinerie habe, unter tausenden Millionen Fake-Accounts irgendwie Mist zu verbreiten, ob man dagegen halt vorgehen sollte, um quasi einfach wirklich Betrug oder Manipulation auszuschließen. Das Problem ist halt, dass man genau das ja irgendwie nicht unterbindet, sondern halt die Meinungsäußerung von Privatpersonen und Lächerlichkeiten, wie zum Beispiel so, dass wir mit diesem Schwachkopf-Professional so, dass das halt in solchen Sachen ausartet, das ist halt Wahnsinn. Und auf der anderen Seite wird dann doch ganz wilder Mist verbreitet. Das ist halt so, also diese Maßstäbe sind da halt völlig verrutscht. Also es ist teilweise ganz wildes Zeug unterwegs und auf der anderen Seite werden dann Sachen verfolgt, die absolut lächerlich sind.
Ja.
Es ist halt, es ist natürlich auch schwer, also das in den Griff zu kriegen, dass man sagt, man hat eine gewisse Regulierung und hat gewisse Beschränkungen, weil ich muss sagen, unter Meinungsfreiheit ist natürlich nicht alles gedeckt, sehr, sehr viel, nicht alles. Und dass man das nicht hinkriegt, dass man sagt, wir schließen wirklich den größten Irrsinn aus oder absolute Fake News, was halt nachweislich völlig, ja, was halt einfach Lügen sind, aber das ist halt, ja, es ist schon teilweise schwierig, was da
und weißt du,
dann am Ende dabei rauskommt. Ne?
Bei dem ganzen Thema Hausdurchsuchung und so, jetzt bei dieser Schülerin, der 16-Jährigen, du setzt damit ja auch ein Zeichen. Und
ja
du
klar,
weißt,
das ist Einschüchterung.
Und natürlich, wenn du kleine Mädchen aus der Klasse vor ihren Klassenkameraden rausziehst wegen einem Meme, damit setzt du ja was in Gang. Und dass wir an diesem Punkt sind, das ist schon, und das scheinbar ein flächendeckendes Problem ist. Das sind keine Einzelfälle, sondern die Zahlen belegen es, das ist quasi die Regel, dass so etwas verfolgt wird. Ist schon echt traurig auf der einen Seite, auf der anderen Seite macht es mir auch Mut, dass das Ausland mittlerweile eigentlich nur noch mit einem Kopfschütteln auf uns schaut. Also wir haben jetzt einmal hier die Initiative, wie gesagt, Australien etc., ich glaube auch viele Spanier, die sagen, Leute, was ist mit eurem Mediensystem los? Und dann hast du die Amis, gerade so aus dem wirtschaftlichen Bereich und die Briten, Financial Times und so, die sagen, was ist eigentlich mit der deutschen Wirtschaftspolitik los? Also was macht ihr? Und dann hast du noch dann, ich glaube die Franzosen, da ist super viel kritische Berichterstattung über unsere Energieversorgung, über unsere Energiepolitik und alle blicken so auf uns und denken sich so, what the fuck?
Dann rennt Annalena noch durch New York und ja, macht ihre tollen Videos.
Ja.
Da denkt sich dann endgültig der Letzte, was stimmt da nicht? Ja, ich finde es auch so absurd, bei Meta zum Beispiel, du hast ja auch immer ein Problem, wenn da irgendwelche Sachen automatisiert sind. Also ich habe, mir sind auch schon Sachen zensiert worden auf Instagram zum Beispiel, wo ich wirklich gedacht habe, also einfach halt ganz wüste Fehler,
ja,
wo man sich, okay, was ist das jetzt? Auf der anderen Seite finde ich es dann absurd, dass dann irgendwelche Sportler können dann hundertfach Morddrohungen kriegen, wo ich mir auch denke, okay, also wenn ich schon irgendwelche automatischen Filter habe, sowas wird dann komischerweise irgendwie nicht erkannt. Das ist dann, also da merkt man schon, das funktioniert ja auch alles hinten und vorne nicht. Genauso wie, ob das jetzt auf YouTube ist oder bei Instagram, diese ganzen Betrugsnummern, dass es von jedem Influencer 100 Millionen Fake-Accounts gibt, dass es Betrugsnachrichten gibt und so. Also das ist ja alles anscheinend ganz einfach möglich. Also da sieht man ja auch, dass diese ganzen Dinger hinten und vorne nicht funktionieren. Das finde ich auch absurd. Also
Und du hattest es am Anfang gesagt, dass wir einen Talk bereits im Kasten haben, auf den ich mich sehr freue, wenn ihr dann sehen dürft. Und dort sieht man auch, wofür man eigentlich Fördertöpfe haben sollte. Mhm. Und ich weiß, man kann das nicht eins zu eins vergleichen, das System ist sehr komplex, aber wenn man sieht, wie viele hunderte Millionen dort reinfließen, für Schwachsinn und es dann an anderer Ecke fehlt, wo man wirklich, das klingt sehr groß, aber für die Menschheit einen echten Dienst erbringen könnte. Ihr werdet es dann sehen. Dann wird mir echt übel. Wo dann da quasi wenig bis gar nichts gemacht wird, für echt Forschung und Entwicklungen, die uns alle betreffen können und wofür dann das Geld rausgeschmissen wird. Und das ist etwas, das sollte man sagen, das muss man sagen, auch wenn man kein Nazi ist und nicht rechtsradikal, sondern einfach, wenn man mal für 10 Sekunden nachdenkt.
Ich habe diese Woche einen sehr schönen Satz gehört. Gute Menschen wollen per Definition nicht das Leben von anderen kontrollieren.
Ja.
Da finde ich, ist schon was dran.
Ja.
Das Schlimme ist nur, dass die am stärksten kontrollieren wollen, sich für die zum Beispiel schon gutesten Menschen halten, für die besten Menschen halten. Das ist ja auch immer so ein bisschen das Problem.
Ja. Und weißt du, das ist auch...
Ich über mich selber, bin ich ein guter Mensch? Keine Ahnung. Das interessiert. Also ich versuche, ein guter Mensch zu sein. Ich würde aber niemals jetzt sagen, ich bin ein guter Mensch oder ich bin ein besserer Mensch als jemand anders. Aber ich versuche auch eher nicht, andere Leute irgendwie ständig was vorzuschreiben. Ich habe natürlich auch meine Meinungen, aber im Endeffekt will ich meine Ruhe haben.
Ja.
Und die anderen können von mir aus auch machen, was sie wollen, solange sie mir oder anderen nicht massivst auf den Sack gehen.
Es gibt einen Riesenunterschied zwischen Kontrolle und Führung.
Ja,
und das
natürlich.
Und das unsere Regierung
oder Regeln und Kontrolle ist auch nochmal ein Unterschied.
Die kennen den Unterschied nicht mehr. Die glauben, dass Führung Kontrolle ist. Das ist aber nicht. Kontrolle kann eine Form der Führung sein, eine sehr sehr schlechte meiner Ansicht nach. Ich habe von unserem Mentor gesprochen. Er hat einen anderen Satz gesagt, wo es darum ging, wie du Entscheidungen in einer Organisation durchbringen kannst, weil einer ist immer unzufrieden, je größer es wird. Und klar, auf politischer Ebene ist es maximal heterogen, die Interessenslager. Aber er sagt immer, Sinan, wenn du eine Entscheidung als Führungskraft durchbringen willst, wenn du führen willst, denk dir immer, du gibst keinen Pfad vor, sondern eine Autobahn. Und jeder kann entscheiden, ob er links fährt, in der Mitte fährt, rechts fährt oder ganz fährt. Du musst denen die Freiraum geben. Den Weg, den setzt du. Aber jeder entscheidet, auf welcher Spur er fährt. Und wenn du das schaffst und das in den Köpfen ist und die diese Freiheit verspüren, dann wirst du schneller ans Ziel kommen, als nur einen kleinen Pfad zu geben. Und das finde ich immer ein sehr, sehr gutes Bild.
Weißt du, was auch ein sehr schönes Bild ist?
Ich habe es überschrieben gelesen.
Der Dirk Müller Premium Aktienfonds hat sich umbenannt. Das wollte ich eigentlich am Anfang erzählen. Er heißt jetzt DM Premium Strategie Defensiv. Ja, die Performance ist wirklich eine Bank, muss man sagen. Also das ist Konstanz. Aber nicht böse gemeint. Dirk ist ein cooler Typ, aber man muss sagen, der Fonds ist schon eine Sensation für sich. Das ist schon...
Naja, ich glaube...
Aber vielleicht schlägt er die große Stunde noch.
Weißt du was? Dirk ist wirklich ein netter Kerl.
Ja, der ist wirklich ein netter Kerl.
Ich gönne ihm... wie sage ich das jetzt? Das ist ja so oft thematisiert worden, diese ganze Sache.
Ja, aber die Leute investieren ja auch freiwillig.
Richtig.
Das muss man auch sagen.
Jeder, der freiwillig...
Es gibt auch Leute, die wollen das so.
Jeder, der da freiwillig investiert und dort reingeht, der hat die 0% Rendite auch einfach verdient.
Ja, und vielleicht, es gibt ja auch Leute, die wollen das so.
So, und Leute, die das wollen und dann Dirk dann ein bisschen was abgeben wollen, ganz ehrlich, das ist Freiheit. Das ist die Freiheit. So, die sollen es machen. Es ist doch in Ordnung. Mein Gott, dann ist es so.
Bin gespannt, ob es dieses Jahr noch Frieden gibt in der Ukraine. Ich bin echt gespannt. Also das wäre ja eigentlich wirklich das habe ich jetzt hier neulich schon gesagt, muss ich das mal vorstellen. Also wenn Trump das jetzt da noch als, es hat ja der Witkoff da im Endeffekt verhandelt da und das macht er nicht alles selber, aber trotzdem am Ende wäre natürlich dann er der Zampano da. Also wenn er das vor Weihnachten noch hinkriegt, ich habe ein bisschen Angst dann vor dem 24., was da dann für ein KI-Bild von gepostet wird auf dem Donald Trump-Account. Das könnte sehr, sehr amüsant werden. Also ich weiß nicht, ob als Center oder als Jesuskind, ich weiß es nicht, aber es könnte gewaltig werden auf jeden Fall. Aber wenn er das jetzt auch noch hinkriegt, man muss sagen, dann ist er in Deutschland hier, dann ist er der Teufel los. Dann kommt ja hier gar keiner mehr klar.
Ja, du merkst die Friedensangst.
Ja, die Friedensangst.
Die ist zu spüren hier. Guck mal, wir sind schon über der Zeit. Es wäre wirklich toll.
Ja.
Das klappt.
Ich meine, dass das keine perfekte Lösung wird, das weiß, glaube ich, jeder. Aber ich glaube, genau, es gibt, glaube ich, in diesem Zustand es ist schwierig auf jeden Fall.
Es kann nur eine Lösung geben, wo beide Seiten unzufrieden sind.
Ja, das sowieso. Also gut, da muss man sich am Ende fragen, was das Ganze gebracht hat, relativ wenig. Aber ja gut, das ist schon seit dreieinhalb Jahren, oder? Ja. März 22, ja.
Wenn er das über die Bühne bringt.
Wahnsinn, wie lang, das wäre jetzt ja schon das vierte Jahr dann. Ja. Das kann man sich mal vorstellen.
Wenn er das über die Bühne bringt, dann wird Donald Trump als einer der größten Menschen aller Zeiten in die Geschichte eingehen.
Ja, also außenpolitisch ist er dann wirklich weit vorne.
Welcher Mensch also, hat zwei Kriege beendet?
Ja.
Große Kriege.
Nee, das muss man sagen.
Und ja, das hat er nicht allein gemacht. Und ja, das ist vielleicht nicht alles perfekt. Ich weiß das, ich bin kein Trump-Fanboy. War ich nie. Aber
nein, das muss man ja mal getrennt betrachten können, richtig. Weil dann kommen jetzt ja die Kommentare, wie kann man nur irgendein gutes Wort über den Faschisten verlieren? Ja, das Innenpolitische ist ganz was anderes. Es wäre natürlich wünschenswert, wenn er vielleicht innenpolitisch auch noch ein bisschen sich dann 2026 auf ein bisschen bessere Stimmung und Frieden und vielleicht ein bisschen weniger Kontrolle konzentriert. Aber ja, natürlich, aber wenn man es jetzt mal getrennt betrachtet, dann ja, Trump ist halt faszinierend, weil das ist, also wenn du dir die einzelnen Punkte anschaust, das von genial bis grauenhaft, da ist wirklich alles dabei. Aber du hast vorher gesagt, ja, perfektes Paket wird es wahrscheinlich nicht geben. Das ist schon,
und wir hatten,
Besseres sicherlich schon, und das ist klar.
Und wir hatten jetzt gestern eine private Diskussion, da haben wir beide gesagt, wenn ein Mensch in allen kritischen Fragen immer eine Seite vertritt,
ja, das stimmt.
Das ist eigentlich ein sicheres Zeichen für Dummheit.
Ja, das ist dann, nee, wenn du kein differenziertes Bild hast, ja. Das meine ich, bei Trump siehst du das ja auch so.
Ja.
Also wenn man absoluter Trump-Fan ist oder absoluter, so nach dem Motto, entweder er ist der neue Hitler oder der Teufel oder er ist quasi der Erlöser, halte ich beides für völlig bescheuert. Ja.
Und ich habe manchmal, das ist bei ihm auch zum Teil so, aber ich habe häufig das Gefühl, dass dann Leuten fehlendes Rückgrat unterstellt wird, wenn die einen differenzierten Blick in verschiedenen Bereichen haben.
Ja.
Das finde ich ganz, ganz schwierig, weil mittlerweile, wenn einem vorgeworfen wird, er ist inkonsistent und so, dann ist das eigentlich ein Lob, weil er sich in...
Ja, auch die Meinung mal zu ändern so. Ist ja auch, wenn ich es jetzt nicht jeden Tag zehnmal ändere, ist ja auch durchaus eine gute Charaktereigenschaft oder etwas, was man, wenn jemand mal die Meinung bei einem Punkt ändert, kann man das ja durchaus positiv erwähnen. Irgendwas wollte ich noch sagen, aber jetzt weiß ich es gar nicht mehr. Wo waren wir denn gerade noch? Wir waren bei Dirk Müller, Friede der Ukraine.
Ja, du bist von Dirk Müller zum Krieg. Davor auch schon ein harter Cut.
Nee, ich wollte aber eigentlich ganz was anderes sagen, aber ich weiß es nicht mehr. Ach Mensch.
Bald ist Weihnachten. Noch eine E-Mail?
Was? Nein, ja, das führt heute zu weit von Jan Glietenberg. Das können wir beim nächsten Mal vielleicht besprechen. Der hatte so ein paar Ideen, wie man die Wirtschaft nach vorne bringt. Aber das ist jetzt hier.
Da machen wir dann nochmal.
Aber bevor wir jetzt mal über die Nachrichten, wir können leider nicht alles beantworten, alles, das wäre zu viel, aber wir freuen uns auf jeden Fall und wir lesen, was wir können.
Ja.
Also wir nehmen sehr viel wahr und freuen uns auch sehr.
Für alle, die bei Beating Beta drin sind und das Daily Briefing verfolgen auf Telegram, die wissen nicht, da hat mir letztens jemand geschrieben, bist du das wirklich selber? Und ja, ich lasse jeden Einzelnen selber in die Gruppe. Also ihr müsst dann eine Antrittsfrage stellen, damit ich dann noch checken kann, ob ihr auch wirklich Kunden seid. Und ich schreibe mit euch, das bin tatsächlich ich.
Es ist Wahnsinn. Es ist noch kein Roboter.
Ja, das habe ich noch nicht abgegeben, weil ich einfach ein Kontrollfreak bin.
Es ist gut aufgehoben hier in der SED, wollte ich schon sagen.
Ja.
So, Leute, danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Danke dir. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Your check, your cooperative. As a farmer-owned lender, Farm Credit Mid-America shares the success of the cooperative with our customers, which is why we've returned more than $1.25 billion back to our customer owners over the last 8 years. It's proof being a part of our cooperative pays. Patronage is an annual decision made by the board of directors to return earnings to eligible customers. To learn more about patronage and eligibility, visit fcma.com/patronage.